It's the last time I talk about food. It's the last time I talk about food. The more I talk about it, the more I think about it.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Zeitspeise. Ich begrüße bei mir meinen Podcast-Partner, den Kai. Hallo Kai.
Hallo Christopher.
Ja, lang ist her. Wir waren jetzt ja gut ein Vierteljahre auf Sendepause, mehr oder weniger, weil wir beide doch ein paar Dinge zu erledigen hatten. Wir mussten mal kurz einkaufen gehen, genau. Zigaretten holen und nie wieder hat man was von uns gehört. Also wir sind, glaube ich, beide in den letzten ein Vierteljahren in irgendeiner Kapazität umgezogen, wenn ich das richtig bei dir gehört habe.
Korrekt.
Und ich habe ja auch noch meine Bachelorarbeit geschrieben und das ist jetzt alles erledigt und in trockenen Tüchern. Und wir sitzen beide zu Hause, langweilen uns und haben uns gedacht, na, wollen wir nicht vielleicht wieder die Zeitspeise aufleben lassen?
Genau, und wir haben euch natürlich auf Social Media, diejenigen, die uns auf Twitter folgen, haben das mitbekommen. Es gab auch immer wieder Fragen und wir haben auch immer gesagt, wir möchten das gerne weitermachen, aber es geht jetzt gerade nicht, ohne dass wir uns einen Arm oder ein Bein abreißen würden. Und vielen Dank auch an dieser Stelle für euer Verständnis und dass ihr sozusagen euer Interesse weiter signalisiert habt. Und das wollen wir jetzt natürlich auch mit dieser Folge belohnen und entsprechend honorieren und haben hoffentlich aus eurer Sicht auch ein paar spannende Themen für diese neue Staffel vorbereitet.
Ja, und wir planen jetzt auch wirklich wieder in diesen wöchentlichen Rhythmus zu gehen. Ja, wenn ich mich recht erinnere, ich glaube 2018, unsere erste Folge kam auch so um Ostern herum raus. Also das ist sozusagen jetzt der Reboot, der zeitgleiche Reboot wieder an Ostern, die Auferstehung. Und genau, wir fangen einfach jetzt mit unserem ersten Thema an, beziehungsweise mit deinem ersten Thema, Kai, denn ich hab in unserem Archiv nachgeschaut, nach der Zählung wärst du jetzt dran. Und ich vermute mal, du hast auch ein Thema vorbereitet.
Selbstverständlich. Und zwar geht es um Tofu. Tofu, ich fange mal so ein bisschen an zu beschreiben, obwohl das ja mittlerweile nicht mehr so exotisch ist und weithin bekannt, ist ein Produkt, das fast ausschließlich aus Sojabohnen hergestellt wird. Es wird in der Übersetzung häufig als Bohnenquark, früher auch öfter als Bohnenkäse bezeichnet. Das hat seinen Grund, weil das Herstellungsverfahren recht ähnlich ist dem Herstellungsprozess von Käse. Und da kommen wir nachher noch ein bisschen mehr im Detail drauf. Kurz gesagt wird aus den Bohnen ein feines Püree hergestellt. Das wird dann eben auch zum Gerinnen gebracht und dieses geronnene Produkt wird das Wasser abgepresst und es entsteht ein mehr oder weniger kompaktes Stück, was sich dann entweder so direkt verspeisen lässt oder mit anderen Zutaten, Soßen, aber auch für die Küche einsetzen lässt. Das vielleicht erstmal so als Einstieg für diejenigen, für die jetzt Tofu als Begriff eher neu ist. Wie gesagt, wir kommen später nochmal ein bisschen detaillierter drauf. Da gibt es also noch viel spannende Dinge drüber zu wissen. Aber wir wären nicht der Zeitspeise-Podcast, wenn wir jetzt nicht erstmal auf die Geschichte dieses Lebensmittels eingehen würden. Und da gibt es, weil es eben ein sehr altes oder ein Produkt mit einer langen Geschichte ist, natürlich wieder verschiedene Varianten. Die erste Version, woher Tofu stammt, ist ein Mythos, laut dem Liu An, ein Prinz der Han-Dynastie, dieses im Jahr 164 vor Christus erfunden haben soll. Man hört direkt raus, aber das ist auch vielen bekannt, dass Tofu ein asiatisches Lebensmittel oder genauer gesagt ein chinesisches Lebensmittel ist. Das sei vielleicht der Vollständigkeit halber hier mal erwähnt. Aber Liu An, also dieser Prinz, der deutet das ja auch schon an. Dieser Ursprungsmythos wurde allerdings mittlerweile widerlegt oder wird nicht mehr von vielen Gelehrten unterstützt. So ein paar glauben das natürlich immer gerne, also es ist nie so absolut widerlegt. Aber der Mythos wird zurückgeführt auf einen Schriftsteller namens Zhu Nee, Zhu Xi. Ich meine, Chinesisch ist ganz schlecht geworden. Aber ich versuche, das möglichst gut auszusprechen. Ihr dürft mich aber auch gerne tadeln, wenn das die Aussprache nicht korrekt war. Auf jeden Fall wurde das von diesem Schriftsteller in der Song-Dynastie aufgestellt, die 960 bis 1127 nach Christi Geburt verlief, also gut 1000 Jahre später. Und daher zweifeln viele an, dass es tatsächlich also ein belegter Ursprung für dieses Produkt ist. In den 1990er Jahren geriet eine Steintafel in einem Grab aus der Han-Dynastie, also wieder dieser ganz frühen Dynastie Chinas, in Dahuting, so heißt die Stadt, in der Henan-Provinz in den Blick, auf der angeblich der Herstellungsprozess von Tofu abgebildet worden sein soll. Das würde die Herstellung auf 206 bis 220 nach Christi Geburt datieren. Aber auch diese Hypothese hat viele Anhänger verloren, da in diesen Darstellungen ein wichtiger Schritt fehlt, nämlich der Schritt, in dem dieses Püree aus den Sojabohnen gekocht wird. Und das ist ein ganz wichtiger Schritt im Herstellungsprozess. Wenn man den jetzt rauslassen würde, und das haben wissenschaftliche, es gibt ja so praktische Historiker, die solche Dinge dann ausprobieren, die haben getestet, ob es auch ohne Kochen ginge, haben dann wohl auch etwas Tofu-ähnliches herausbekommen. Das war aber von der Ausbeute und auch vom Geschmack, also vom ganzen Erscheinungsbild, war das halt so erbärmlich, dass man nicht davon ausgehen kann, dass es diesen Herstellungsprozess irgendwann mal ohne Kochen als Zwischenschritt gegeben haben könnte. Also auch das ist jetzt mittlerweile nicht mehr so eine beliebte Hypothese. Was wieder sehr häufig vorkommt, also auch beim Tofu, wir haben das in den früheren Episoden auch oft gehabt, ist, dass der Zufall bei der Entstehung des Tofus mitgespielt hat. Und zwar, dass man einen Brei herstellen wollte aus den gekochten und zerkleinerten Sojabohnen, was man sich ja vorstellen kann. Diese Bohnen wurden ja nun schon lange Zeit gekocht. In diesem Fall hat der Zufall es aber gewollt, dass dieser Brei mit unreinem Seesalz vermischt wurde. Und solches Seesalz kann dann Spuren von Calcium- und Magnesiumsalzen enthalten. Und die sind in diesem Fall dafür verantwortlich, dass aus diesem Sojabrei so eine gelartige Konsistenz entsteht, so ein Pudding könnte man sagen, den man dann später, also den man vielleicht dann mochte und in späteren Variationen dann auch noch Verfahren entwickelt hat, das Wasser zu reduzieren, um das Ganze haltbarer zu machen, transportierbar, besser handhabbar und vielleicht auch für andere Zwecke herstellbar, also verwendbar. Das mag durchaus sein, diese Entstehungsmythen sind ja immer beliebt, dass dann irgendwie irgendwas durch Zufall falsch gelaufen ist und dann aber doch was Gutes herausgekommen ist. Das ja, kann man jetzt nicht bestätigen oder widerlegen. Ich denke, in irgendeiner Form wird das auch so passiert sein. Es gibt noch einen weiteren Entstehungsmythos, laut dem Tofu die Chinesen das Tofu quasi von den Mongolen gelernt haben, die ja sehr viel mit Milch, also mit Viehwirtschaft und auch mit Milchprodukten sich ernährt haben und quasi dieses Tofu als Äquivalent zu Joghurt und Käse quasi parallel entwickelt wurde in Regionen, in der Viehwirtschaft nicht möglich war oder nicht verbreitet oder aus finanziellen, wirtschaftlichen Gründen vielleicht die Menschen keine Tiere halten konnten. Das wird hauptsächlich auch auf sprachliche Hintergründe zurückgeführt. Es gibt nämlich eine etymologische Ähnlichkeit zwischen dem Ausdruck, dem mongolischen Ausdruck für gegorene Milch. Das ist nämlich Rufu. Und das andere Wort im Chinesischen das hätte ich vielleicht vorneweg sagen können, dann mache ich es jetzt an dieser Stelle, wird das Tofu weicher ausgesprochen, da wird es nämlich eher Dofu ausgesprochen. Übersetzt heißt es übrigens so viel wie verdorbene Bohnen. Also wenn ich es jetzt mal mit meinem Wörterbuchwissen irgendwie, wahrscheinlich gibt es noch eine sinnvollere Übersetzung, aber das ungefähr müsste es treffen. Also Dough ist auf jeden Fall die Bohne und Fu hat unheimlich viele Bedeutungen. Da kann man jetzt streiten, ob es da quasi so einen Sinnzusammenhang gibt. So, jetzt kommen wir aber zu einer Sache, die etwas fester, auf festeren Füßen steht. Die erste belegte schriftliche Quelle stammt aus dem Jahr 965 nach Christus aus China und aus einem Text. Ich habe auch jetzt frei übersetzt die Textstelle, in der das Tofu vorkommt. Und zwar heißt es dort: Auf dem Tagesmarkt gab es einige Funde Tofu. Die Leute der Region nannten es auch das Hammelfleisch des Vizebürgermeisters. Also tatsächlich ist das eine Geschichte, in der es auch um einen Vizebürgermeister geht. Und das spricht natürlich sehr viel. Man sieht sofort, dass Tofu halt als Eiweißquelle gilt. Klar, Bohnen sind ja sehr, sehr proteinreich und für die Menschen, die eben sich kein Fleisch leisten konnten, war Tofu eine willkommene Ergänzung zu ihrem Reis, den sie ohnehin gegessen haben. Und diese Geschichte beschreibt eben auch weiter, dass dieser Vizebürgermeister jeden Tag auf dem Markt so ein Stückchen Tofu gekauft hat und das dann zu seinem Reis gegessen hat. Genau, also dieses, also belegt und richtig fest ist es also 1000 nach Christus. Wahrscheinlich gab es das in Varianten, in Regionen und Vorstufen auch viel früher, aber so haben wir es jetzt auf jeden Fall sicher, um hier mal so einen Ankerpunkt zu setzen. Ab dem 11. Jahrhundert wird das Tofu sehr populär, wird also nicht nur von den einfachen und armen Leuten verspeist, sondern auch in der Oberschicht. Auch in Japan taucht das Tofu dann in ersten Erwähnungen in der Literatur auf. Das heißt, da ist es dann halt so ein Hype, würde man heute sagen. Da wird das halt richtig beliebt. Und dann machen wir jetzt mal den großen Sprung zu uns nach Europa. Da ist die erste urkundliche Erwähnung von Tofu aus dem Jahre 1603, und zwar in einer portugiesischen Vokabelsammlung mit dem Titel Vocabulario da Lingua de Japan. Ich habe es jetzt gar nicht versucht, irgendwie Portugiesisch auszusprechen, aber wenn ihr das googeln möchtet, dann findet ihr das vielleicht. Im Jahr 1880 wird Tofu zum ersten Mal in Europa hergestellt, und zwar von Nicolas Auguste Payeux in Frankreich für eine Gesellschaft für Akklimatisation. Also ich habe da ein bisschen gesucht, weil das klang interessant. Ich vermute, ich habe da nicht so wirklich viel gefunden, weil die Quellen entsprechend französisch waren und ich kein Französisch kann. Kann mir aber vorstellen, dass es eben für Forschungsreisende oder aus anderen Grund Reisende diese Gesellschaft gab, die den Leuten anbot, sie auf das andere Klima und eben auf die anderen Lebensbedingungen vorzubereiten. Also dieses Tofu, was in Frankreich hergestellt wurde, hatte noch keinen industriellen Maßstab. Das muss also eben so kleinen Mengen gewesen sein, um vielleicht Leute auf die Küche Chinas vorzubereiten. So zumindest jetzt meine Interpretation dieser Gesellschaft für Akklimatisation. Im industriellen Maßstab wird Tofu dann erstmals auch in Frankreich hergestellt, und zwar von dem gebürtigen Chinesen Yu Ying Li. Und zwar in einer Produktionsstätte, die ein paar Kilometer nordwestlich von Paris lag. Und ab August 1911 enthält seine Produktpalette neben dem einfachen Tofu auch eine geräucherte Variante, Das kennt man heutzutage vielleicht auch, wenn man das mal im Supermarkt im Regal gesehen hat. Dann Tofu-Blätter, da komme ich gleich nochmal drauf. Sowie mit Käsekulturen fermentierte Varianten, unter anderem mit Gruyère-Geschmack, Roquefort und Camembert. Da sieht man wieder die enge Verbundenheit zum Käse als Produkt. Und gleich werde ich nochmal ein bisschen mehr auf die Varianten eingehen. Da sieht man das dann auch nochmal deutlich. Ein letzter Punkt, den ich jetzt hier in dieser historischen, in dieser Zeitlinie aufmalen möchte, ist das Jahr 1979. Da finden sich auch erste Tofu-Produzenten in Deutschland. Hier wird das Produkt hauptsächlich in Bioläden und Reformhäusern verkauft und gewinnt halt in dieser wachsenden Szene der Umweltbewegung der 80er Jahre und vor allem eben als Proteinquelle für Vegetarier, später eben auch Veganer an Beliebtheit. Wird halt am Anfang immer so ein bisschen belächelt und belacht, aber heutzutage, wo diese Lebensstile und Ernährungsweisen ohne tierische Produkte oder wenigstens ohne Fleisch immer weiter verbreitet sind, ist Tofu natürlich kein Fremdwort mehr. So viel vielleicht zur Geschichte des Produktes. Ich wollte jetzt noch ein bisschen auf verschiedene Varianten eingehen, und zwar ja, man hat es eben schon bei der Produktion in Frankreich gesehen, dass die Verwandtheit zum Käse sehr nahe ist, und entsprechend, wie es irgendwie sehr, sehr viele Sorten Käse gibt und nicht nur einfach eine Art, ist das auch beim Tofu der Fall. Es gibt zum Beispiel ein Produkt, das nennt sich Chou-Dofu, wörtlich übersetzt stinkender Tofu, der ist eben auch fermentiert, riecht auch sehr intensiv, wird dann auch häufig so als Gewürzbeigabe verwendet, also selten so pur gegessen, sondern eher als kräftige Gewürzzutat zu Speisen oder eben als Geschmackskomponente von Reis genommen, um dem doch recht neutralen Reis so ein bisschen intensiveres Aroma zu verleihen. Dann gibt es verschiedenste Arten, natürlich marinierten Tofu, und dann gibt es auch noch ganz spannende Sorten, zum Beispiel den getrockneten Tofu. Eben in der Beschreibung wurde auch genannt Tofu-Blätter. Das ist tatsächlich eine Herstellung, wo dieser Bohnenquark sehr dünn ausgebreitet wird und in dünner Form getrocknet wird. Das kenne ich persönlich aus meinen Reisen nach China, vor allen Dingen vom Feuertopf. Da werden diese Tofu-Blätter dann wieder eingeweicht und dann eben in dem Feuertopf in dieser scharfen Suppe ein wenig gegart. Aber da gibt es sicher auch noch viele andere Varianten von Speisen, in denen diese Tofu-Blätter Verwendung finden. Dann gibt es natürlich verschiedenste Varianten von Konsistenzen. Ich weiß noch, wir haben ganz, ganz früher, das muss auch in den 80ern gewesen sein, weil meine Mutter da in der Küche auch sehr experimentierfreudig war, mal Tofu gekauft. Das, was wir in Deutschland kriegen konnten, hatte eher so eine Geschmack und Konsistenz wie Radiergummi. entsprechend wurde das eben auch so als Produkt immer verlacht, weil es eben relativ neutral bis irgendwie nicht so bekannt und vielleicht etwas unangenehm geschmeckt hat und eben diese sehr bissfeste Konsistenz hatte. Es gibt zum Beispiel den sogenannten Seidentofu, der eine sehr lockere, ja auch eher Pudding, also so Milchpuddingartige Konsistenz hat. Noch weichere Varianten, die dann wirklich auch wie ein Dessert gegessen werden können, zum Beispiel mit pürierten Früchten. Das ist dann natürlich ein frisches Produkt, das kriegt man zwar teilweise auch so in Tetra-Packs zu kaufen, aber da würde ich tatsächlich empfehlen, dass, wenn es irgendwie geht, das sich frisch zu besorgen. Man kann Tofu natürlich auch in allen Varianten zubereiten, frittieren, räuchern hatten wir eben schon und auch fermentieren mit verschiedensten Kulturen. Dieses Camembert-Geschmack, was der Chinese in Frankreich gemacht hatte, also im Jahr 1900 rum, Das gibt es, habe ich auch gesehen in einer Sendung über Tofu, die in den westlichen Provinzen von China spielt. Da wird dann auch so eine Weißschimmelkultur darauf gezogen. Dann wird der Tofu aber nochmal auch in Öl gebraten und dann nochmal mit Chilis, also im Westen wird sehr scharf gegessen, mit Chilis und anderen Gewürzen überhäuft. Das stelle ich mir sehr appetitlich vor. Ein Gericht, das man im Zusammenhang mit Tofu auf jeden Fall nennen sollte, ist Mapo-Tofu. Das ist ein Gericht auch mit einer scharfen Soße. Da wird eine scharfe Bohnenpaste zusammen mit, wenn man möchte, etwas Fleisch weiteren scharfen Chili und Sichuan-Pfeffer in Öl gebraten und dann kommt der Tofu dazu. Und das ist ein sehr schönes, eine sehr schöne Beigabe zu Reis. Das mache ich also regelmäßig und sehr gern. Würde fast behaupten wollen, mangels besseren Wissens, dass das das beste Tofu-Gericht überhaupt ist.
Kann ich dir nur zustimmen.
Also wer mal, danke, wer mal eine schlechte Erfahrung gemacht hat und der Meinung ist, dass Tofu nach nichts schmeckt oder wenigstens nicht gut, der sollte das mal essen und ist dann hoffentlich anderer Meinung. Ja, Christopher, hast du eigentlich schon mal Tofu gegessen?
Tatsächlich ja. Also wie du auch schon gesagt hast, ich denke, heutzutage ist Tofu, glaube ich, hat Tofu ein wesentlich besseres Image als vielleicht sogar noch vor 10, 15 Jahren. Also da muss man nicht zurück in die 80er gehen. Ich glaube, so Anfang der 2000er war Tofu auch immer noch so ein sehr verschrienes Essen. Aber ich glaube, das liegt halt hauptsächlich daran, dass einfach die westlichen Europäer oder Allmanns hierzulande einfach nicht wussten, wie sie damit umgehen sollten. Und das kennt man ja auch von vielen importierten Gerichten. Also da gibt es ja auch diverse Geschichten über den Kakao, der ja, wo die Leute nicht verstanden haben, dass man das nicht pur essen sollte. Und ich glaube, das haben die auch mal, damit haben sie auch mal den Papst ausgetrickst. Das ist vielleicht auch eine Folge, Sache für eine Geschichte für eine andere Folge, aber irgendwie den Kakao so bitter gemacht, dass der Papst das als Fastengetränk zugelassen hat, weil er gesagt hat, kann keine Sünde sein, sowas Bitteres. Genau, aber diese Geschichte von diesen importierten Gerichten, niemand wusste, wie man das jetzt richtig zubereitet. Und wie du auch schon sagtest, Mapo-Tofu exzellent. Also wenn man mal in so einem richtig traditionellen oder guten chinesischen Restaurant ist, was nicht nur irgendwie alles aus der Tiefkühltruhe macht, sondern halt wirklich traditionelle chinesische Küche zubereitet, da sich Mapo-Tofu zu bestellen, ist das wirklich sehr, sehr lecker. Also ich gehöre ja mittlerweile auch zu so einer Art China-Restaurant Stammtischrunde an, wo wir versuchen, alle China-Restaurants Berlin einmal abzuklappern oder alle guten auf jeden Fall. Und da ist immer so der Lackmustest, so es gibt ja immer so Gerichte, woran man feststellen kann, wie gut ein Restaurant ist. Keine Ahnung, Deutschland.
Das stimmt, ja.
So in einem deutschen Wirtshaus wäre das wahrscheinlich Schnitzel mit Pommes. Und beim Chinesen bestellt man sich dann einmal Mapo-Tofu und dann einmal chinesischer Bauerntopf. Und je nachdem, wie gut diese beiden Gerichte sind, kann man dann die generelle Güte des Restaurants abwägen. Und also Mapo-Tofu, gerade Sichuan-Küche, wenn man in Berlin wohnt oder generell in Deutschland, ich glaube, nach Deutschland sind relativ viele Chinesen halt aus dieser Sichuan-Region ausgewandert. Deswegen kriegt man hier eher diese Sichuan-Küche präsentiert und ganz wenig diese. Es gibt dann noch, ich weiß nicht, welche Region das ist, wo viel mit Kartoffeln gemacht wird statt mit Reis und auch gar nicht so scharf gekocht wird.
Und das ist wahrscheinlich eher Nordosten,
ja,
Norden.
Ja, genau. Das kriegt man hier gar nicht so oft. Also ich glaube, die meisten Chinesen, die man hier gerade in Berlin findet, servieren eher Sichuan-Küche. Ich vermute auch, weil das mittlerweile von den Deutschen erwartet wird, dass es halt scharf und mit Reis und Tofu ist. Da gibt es auch sehr große Varianz. Aber Tofu gehört wahrscheinlich überall dazu. Mhm.
Genau, also ich, wie gesagt, meine ersten Erfahrungen waren da auch so aus dem Reformhaus gekauftes oder halt dieses importierte aus den Asialäden, das dann eben so eingeschweißt war. Ja. Das kam dann wahrscheinlich schon aus Europa, wenn ich so jetzt die Geschichte, die ich in meiner Hauptquelle gelesen habe, verfolge. Heutzutage kriegt man ja teilweise auch welches, das direkt aus China kommt, aus großen Fabriken. Weil eben ja das Transportgeschäft entsprechend sich entwickelt hat. Aber in großen Asialäden bekommt man hin und wieder dann eben auch so frische Blöcke Tofu. Das war in Hamburg immer ganz toll. Da bin ich von Lüneburg immer nach Hamburg gefahren und in der Nähe des Bahnhofes gibt es gleich mehrere asiatische Lebensmittelgeschäfte und in denen hatten die dann meistens einen Kühlschrank, in dem unten dann so ein Plastikeimer stand und in einer Lake, also so ähnlich wie man jetzt Mozzarella zum Beispiel am Stück stückweise kaufen würde, gab es dann diese Tofu-Blöcke darin. Und das ist nochmal eine ganz andere Geschichte als so ein eingeschweißtes, vakuumiertes Stück aus dem Supermarkt. Wenn ihr die Möglichkeit habt, möchte ich euch das wirklich ans Herz legen, das mal zu probieren und dann eben auch entsprechend zu würzen, weil Tofu an sich, da braucht man nicht drum rumreden, ist relativ geschmacksneutral.
Ja, aber das ist ja jetzt auch nicht groß anders, als wenn du, keine Ahnung, ein Stück Putenbrust nimmst. Also ich weiß nicht, ob du mal Putenbrust einfach nur durchgekocht hast, ohne es zu salzen, ohne es zu würzen. Da hat man auch nicht viel Spaß dran. Also ich glaube, das ist einfach der Fehler, den man damals gemacht hat, dass man Tofu als fertiges Gericht betrachtet hat und nicht als Grundlage für, also nicht als Zutat für andere Gerichte. Mhm. Du hattest auch was von diesem Seidentofu erzählt, dieser ja, fast schon puddingartigen Konsistenz, das habe ich auch mal probiert und ich hatte irgendwann mal, glaube ich, im Internet gelesen, dass das in China so als Sommergericht, also gekühlt serviert wird und dann mit Sojasauce drüber. Mhm. Was so als, so als Sommergericht, was jetzt nicht unbedingt süß ist, sondern so halt so ein bisschen salzig, aber halt dann doch sehr gekühlt ist und sehr angenehm ist. Das fand ich immer lecker. Also Seidentofu mit einem Schuss Sojasauce drüber und das dann so weglöffeln, das war immer im Sommer sehr nett.
Das ist dann so ähnlich wie so ein Eiergericht, ne? Also ja, es ist dann sehr mild, aber diese leichte Salzigkeit vom, ich meine, ich hätte das auch mal in einem Restaurant gegessen, da gab es dann so ein Gemüsepüree darunter. Also ich vermute, es war Kürbis, vom Geschmack her hätte das gepasst. Also da kann man natürlich dann auch kreativ werden. Gerade Tofu bietet das, ist halt die Leinwand für Gewürze, verschiedenste Geschmäcker. Aber du hast recht, dieses süße Tofu, also oder als Süßspeise kennen wir das gar nicht. Das ist in China teilweise dann auch so wie man sich hier einen Joghurt oder sowas reinhaut.
Ich finde das
man auch, da den Seidentofu.
Ich finde das auch super spannend, ich glaube generell so die asiatische Küche ein anderes Verhältnis zum Thema Süßspeisen hat und dieses, dass es überhaupt diese Reihenfolge Vorspeise, Hauptgang und Nachtisch gibt. Ich glaube, das kommt irgendwie aus der französischen Küche des 18. Jahrhunderts, wo man diese, ich glaube, das war irgendwie ein Koch von Ludwig dem 14., der irgendwie gemeint hatte, ja, Süßes darf nicht mit Salzigem im Magen zusammentreffen, sonst ist das ungesund, so Thema 4-Säfte-Lehre. Dass das halt in der asiatischen Küche gar nicht so verhaftet ist. Deswegen gibt es, also wenn man zu den Chinesen geht, da hat die Dessertkarte ist da halt nie so reichhaltig. Es gibt halt immer die drei Klassiker, gebackene Banane, gebackene Ananas oder gebackene Apfel mit Honig. es gibt aber auch tendenziell so Süßspeisen, aber ich glaube, die sind nie so süß, wie man sich das vorstellen möchte. Also gerade, ich kenne das aus dem japanischen Raum, da wird halt viel tatsächlich mit so süßen Bohnen auch gearbeitet, was halt nie so süß ist wie einfach ein klassisches Eis. Klar, jetzt hat die japanische Küche natürlich auch viele Sachen, die zu 100% aus Zucker bestehen, aber die traditionell japanische Küche arbeitet halt viel mit so süßen Bohnen, irgendwelchen Früchten und das hat immer doch schon sehr süßen, aber auch herben Geschmack, was ich persönlich sehr mag. Also wenn es halt nicht so wahnsinnig süß ist, sondern immer noch so eine herbe Note, so eine gemüsige Note drin hat.
Ja. Genau, kann ich bestätigen, also sowohl, dass es kein Dessert im eigentlichen Sinne gibt in der chinesischen Küche, da wird zwar auch süß gekocht, aber die Gerichte werden ja immer parallel serviert oder eben in Reihenfolge so, wie sie fertig werden. Da gibt es also nicht diese Menüfolge, wie sie aus der französischen höfischen Küche bei uns eher üblich ist. Und was ich auch so witzig fand, war, es gibt zum Beispiel gerade in den tropischen Regionen von China, also so im Südosten, dann auch mal nach dem Essen noch Früchte. aber es gibt auch nicht so die strenge Unterscheidung von Gemüse und Obst. Also da gibt es dann, dann verschiedene Ananas oder Mango und dann gibt es dazu aber auch kleine Tomaten oder ein bisschen Gurke. Das wird da also nicht so streng unterschieden, wie das hier teilweise der Fall ist.
Was ich jetzt auch sehr, was wir jetzt auch neulich gemacht haben zum Thema Tofu, wir haben jetzt wahrscheinlich wie alle sehr viel Zeit zu Hause, um zu kochen oder verbringen einfach mehr Zeit zu Hause und kochen demnach mehr und gehen halt weniger irgendwie essen mittags oder so. Und da haben wir jetzt mal einen Samstag richtig viel Chili gekocht, also richtigen großen Bottich, 4-5 Liter Chili, so größter Topf einmal voll gemacht. Mhm. Und da haben wir, ich glaube, das ist nicht so wirklich mehr Tofu, aber dieses Sojagranulat, was man speziell quasi als Hackfleischersatz kaufen kann.
Ja.
Und wenn das verarbeitet ist, das schmeckt man nicht. Also da schmecke ich jetzt keinen Unterschied mehr, ob das jetzt Hackfleisch ist oder Sojagranulat, weil ich glaube, da mittlerweile auch die Lebensmitteltechnik so weit fortgeschritten ist, dass sie halt den Geschmack so gut rekreieren können, dass man dann halt da, dass das Sojagranulat am Schluss wie das Hackfleisch im Chili schmeckt.
Ja, genau. Also da gerade jetzt im Zuge, wie gesagt, dass die vegetarische und vegane Ernährung immer populärer werden, machen sich ja auch große Unternehmen daran, Fleischersatzprodukte herzustellen, die von Fleisch nicht mehr zu unterscheiden sind. Gut, beim Chili könntest du wahrscheinlich auch Schaumstoffstücke reintun. Das wäre egal bei dieser scharfen Würzung. Hauptsache die Konsistenz passt ja einigermaßen. Aber ich verstehe, was du meinst. Also dieses Granulat in verschiedenen Soßen und so weiter kann es durchaus mit Hackfleisch oder anderen Fleischstücken mithalten. Mhm. Ich wollte noch erzählen, dass ich auch vorhabe, Tofu selbst herzustellen. Ich habe das auch schon mal ausprobiert. Ich habe es einmal vor Ewigkeiten, also vor 20 Jahren bestimmt mal ausprobiert. Da hat es nicht so gut geklappt, beziehungsweise hat es geklappt, aber die Ausbeute war nicht besonders gut. Und ich habe es jetzt vor einiger Zeit, lass es ein paar Monate her sein, auch noch mal probiert. Habe mir dafür auch diese Magnesiumsalze besorgt, beziehungsweise Magnesiumchlorid, kann man ja beim Namen nennen. Und werde vielleicht diese Sendung auch zum Anlass nehmen, mal sehen, ob es zu einem Sendungsbild reicht, Tofu nochmal herzustellen. Quasi die einzelnen Schritte sind recht einfach. Denn die Sojabohne wird gekocht, dann püriert, also mit viel Wasser püriert, also dass Sojamilch entsteht, dann kommt dieses Salz dazu. Da gibt es auch verschiedene Möglichkeiten. Also wenn du dieses weiche Tofu herstellen möchtest, nimmst du, glaube ich, ein anderes Gerinnungssalz, als wenn du das feste Tofu herstellen möchtest. Und entsprechend wie beim Käse wird es dann stocken lassen. Und dann wird es auch durch so ein Vlies abgeseiht und gepresst, wenn man es noch fester haben möchte, und hat dann das Stück Tofu.
Das ist ja wirklich sehr ähnlich zur Käseherstellung.
Auf jeden Fall, genau. Ja. Und fermentieren geht dann eben auch, wenn man die entsprechenden Kulturen zusetzt. Wilde Fermentation geht vielleicht auch. Aber gut, da will ich jetzt nicht so intensiv drauf eingehen, denn da wird uns vielleicht schon bald was anderes noch begegnen.
Ja, genau. Wir haben auch die gute Tradition, dass wir immer sagen, was in der nächsten Folge drankommt. Und da habe ich jetzt mir tatsächlich über mehrere Folgen hinweg ein größeres Thema vorgenommen, nämlich, sag ich mal, den Themenkomplex Fermentation. Das ist was, wo Leute mehrere Bibliotheken mitgefüllt haben. Deswegen wird die nächste Folge erstmal so eine Grundlageneinführung gehen, so die Geschichte also die Anfänge der Fermentation allgemein, die Prozesse dahinter und wie das so in den ersten Auswüchsen dann auch aussah. Und was ich mich jetzt gefragt hatte, diese Forscher, die dann dieses Tofu probiert haben, ohne es vorher zu kochen, also wenn ich das nicht koche und dann einfach so irgendwie in eine Flüssigkeit reinlege, dann fängt das ja zwangsläufig an zu fermentieren. Deswegen vermute ich auch, dass sie das gekocht haben, damit die halt das nicht auf einmal wegfermentiert, sondern sich schön verfestigen kann, oder?
Ja, die Bohnen kochst du natürlich auch, um sie weicher zu bekommen. Mhm. Und entsprechend kannst du eine feinere Paste daraus herstellen und die Ausbeute eben von diesem Feststoffen nachher, wenn es geronnen ist, ist dann eben auch größer. Also die Hitze wirkt da eher als Unterstützung, eben die Bohnen besser aufzuschließen, besser zu, die Inhaltsstoffe, das Protein besser erreichbar zu machen. Aber natürlich, wenn man jetzt auch vielleicht die einfachen Verhältnisse von Köchen auf dem Land voraussetzt, denke ich auch, wenn man das jetzt einfach so stehen lassen und einweichen lassen würde, würden die Bohnen zwangsläufig anfangen zu gären. Und das kann gut gehen, kann aber auch zu unerwünschten Nebeneffekten führen.
Ja, also du meintest ja dieser stinkende Tofu, das ist dann fermentierter Tofu.
Genau, aber das ist wie bei den meisten Fermentationen dann gezielt natürlich eingeleitet und die Rahmenbedingungen sind kontrolliert. Also wenn man weiß, dass man es möchte, dann weiß man ja auch, wie man entsprechend diesen Prozess im Rahmen hält und keine unerwünschten Nebenprodukte erhält.
Gut, dann wir haben jetzt auch unsere Ziellänge erreicht. Also ich denke, wir werden jetzt auch versuchen, immer so um die halbe Stunde uns herum zu bewegen. Mal schauen, wie das nächste Folge ist. Ich habe da einiges vorbereitet. Dann danke ich dir vielmals für dieses Thema. Ich fand das sehr spannend. Ich habe mich damit auch noch nicht selber damit beschäftigt und fand das sehr spannend, hier mal diese Geschichte zu hören. Und gerade dieser Chinese in Frankreich, der dann anfängt, so Fake-Camembert mit Tofu zu züchten, das muss schon ein sehr schlauer Geschäftsmann gewesen sein.
Das glaube ich auch. Ich möchte übrigens die Sendung abschließen mit einem Sprichwort, in dem Tofu vorkommt. Ich werde mich mal sportlich an der chinesischen, am chinesischen Original versuchen. Xinzi Chi Bu Liao Ri Doufu heißt wörtlich: Mit Herzklopfen kann man keinen heißen Tofu essen, und bedeutet so viel wie sich in Geduld zu üben.
Ja, dann möchte ich da gar nicht mehr viel zu sagen und sag bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Tschüss.
Eat my head with cream. Eat my arms with mayonnaise. Eat my legs with ketchup. And invite friends around to taste my ass.